Wenn der Heilige Geist Geschichten macht oder Geschichte macht, das ist so ein Intermezzo, das wir gerade aufgelegt haben, zwischengeschoben haben, als eine Miniserie in den Auftakt von dem Epheserbrief. Ich weiß nicht, ob ihr diese Formulierung kennt, die mich vor kurzem hatte sie mich ziemlich überrascht, sagt mir jemand, weißt du, wenn du zu uns kommst mit dem Auto, dann fährst du in den Kreisel rein und um 9 Uhr raus. Und ich habe mich ertappt und gedacht, wieso soll ich auf 9 Uhr in dem Kreisel sein? Ich wollte zu einer ganz anderen Zeit fahren. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass er die Uhrzeit, das Zifferblatt meinte, um zu sagen, du fährst in den Kreisel rein und dort, wo auf dem Zifferblatt die 9 ist, da musst du wieder raus. So ähnlich beginnt unser Bibeltext. Nicht mit dem Kreisel, nein, aber mit einer solchen fast genau identischen Formulierung. Nämlich in der Apostelgeschichte 8 finden wir ab Vers 26 folgende Formulierung. Ein Engel des Herrn sprach zu Philippus, mache dich auf und zieh gegen Mittag auf die Straße. Das, was dort steht, ist in verschiedener Weise verstehbar. Entweder man guckt auf die Uhr und sagt, okay, 12 Uhr Mittag sollst du dort sein. Das macht Sinn, wenn wir den Text weiterlesen. Oder es heißt, 12 Uhr Mittag, geh auf die Straße. Das heißt, geh auf die Straße Richtung Süden. Man guckt aufs Zifferblatt oder wo die Sonne steht. Die steht mittags meistens ganz oben so. Und die Straße, das wäre jetzt die hier, die geh auf die Richtung. Der Engel des Herrn sprach zu Philippus. In unserem Text wird nachher die Formulierung, wie im Alten Testament auch, der Engel des Herrn sozusagen identisch synonym gebraucht für Gott. Gott spricht oder der Heilige Geist redet direkt in das Herz sozusagen des Philippus. Mache dich auf, zieh gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, und sie ist menschenleer. Man erkennt sofort, das muss ein Wort vom Herrn sein. Warum, fragt der moderne Zeitgenosse, soll ich mittags Richtung Süden unterwegs sein auf einer Straße, die menschenleer ist? Da kann, mit Humor gesprochen, kann eigentlich nur Gott einen Sinn drin sehen. Warum geht jemand auf eine leere Straße und sagt, das war der Auftrag Gottes für mich? Geh auf die leere Straße, sie ist menschenleer. Das Vertrackte, wenn man solche Impulse von Gott ins Herz bekommt, das Vertrackte für uns an der Situation ist, dass wir darüber ungeheuer lang rauf und runter mit Plus und Minus philosophieren können. Wir kriegen nicht raus, ob es stimmt. Wir kriegen es nicht raus, ob es stimmt, bevor nicht etwas von uns dazukommt, was unbedingt dazu gehört, um den Impuls, den Gott in unser Herz schenkt, zum Leben zu erwecken. Also Philippus hätte jetzt beispielsweise mit seinen Freunden, hätte er E-Mail gehabt oder WhatsApp oder was immer, geschwind eben twittern können, sag mal, das ist mir gesagt worden, ich soll auf eine menschenleere Straße. Kann das der Herr sein, der mir das sagt? Und dann hätte man vielleicht eine Abstimmung geschaltet, 50% dafür, 50% dagegen. Wäre genauso schlau wie vorher. Es muss, wenn Gott uns durch seinen Geist ins Herz einen Impuls gibt, immer etwas von uns dazukommen. Das druckt nicht aus uns raus. Das ist etwas, was uns zutiefst sozusagen in eine Entscheidungsnot bringt. Wo es um die Frage geht, vertraue ich Gott oder nicht? Oder glaube ich ihm oder nicht? Die Frage, um die es also geht, ist, wenn so ein Wort Gottes, ein Impuls in mein Herz fällt, vertraue ich darauf, dass dieser Impuls, dass dieses Wort, dieses Bild, dieser Eindruck etwas von Gott ist und mich meint, vertraue ich darauf, dann will mich dieses Wort von Gott und dieser Impuls meistens in eine ganz bestimmte Richtung in Bewegung setzen. Gott möchte an uns und in uns etwas bewirken. Entweder, dass wir etwas von ihm lernen sollen, dass wir etwas glauben sollen, was er uns zuspricht. Menschen zum Beispiel, die ganz stark damit zu kämpfen haben, mit einem Selbstwertkonflikt. Also bin ich wertvoll vor Gott? Menschen, die vielleicht aufgezogen worden sind in einer Familie, wo sie immer nur negative Kommentare gehört haben zu allem, was sie getan haben. Du kannst das nicht richtig, du hast zwei linke Hände, lass es lieber, vergiss es, pack's bitte nicht an, mach's nicht kaputt. Nein, ich mach lieber selber, das geht auch schneller. Ja, dort, wo Menschen so groß werden, die können, wenn sie nachher erwachsen sind, überhaupt nicht glauben, dass sie wertvoll sind. Die müssen immer alles Mögliche anstellen, um sich und der Umwelt zu beweisen, ich bin was wert. Und das Vertrackte daran ist, sie können es nie fühlen. Es ist wie so eine Rute auf dem Rücken gespannt, vor mir die Möhre, wie man das so mit den Eseln manchmal so aus Bildern kennt. Und ich jage dem Erfolg und diesem Gefühl, ich will Anerkennung, ich will Anerkennung, ich will Anerkennung nach. Man macht alles Mögliche. Aber man kriegt diese Anerkennung nicht. Und wenn dann in so einer Situation, in so ein Herz Gott einen Impuls gibt, in einer Gebetsgemeinschaft, als Zuspruch, vielleicht durch einen Bruder, eine Schwester, als kleinen prophetischen Impuls, wo Gott dich und mich anspricht mit dem Satz, ich sage dir, in meinen Augen bist du wertvoll. Dann will Gott mich an dieser Stelle dazu etwas bewegen. Er will, dass ich anfange, in meinen inneren Reden über mich selbst mir zu glauben, dass er mir als Allerhöchster zugesprochen hat, du bist in meinen Augen wertvoll. Das heißt, negiert, wenn wir selber umdrehen die Sprache, höre auf, dir selber einzureden, dass du nichts bist, nichts kannst und nicht taugst. Man hat rausbekommen, in der Psychologie gibt es eine ganz bestimmte Richtung, dass in der Traumabearbeitung von Kriegsveteranen im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg besonders keine weitere Heilung zuteil werden konnte in der therapeutischen Begleitung, weil diese Männer, das war eine gigantische Entdeckung, weil diese Männer an einer bestimmten Stelle sich immer wieder selbst negative Sätze vorgesagt haben in ihrem Innersten. Und diese negativen Sätze haben sie sich selbst geglaubt. Und zwar mehr geglaubt als Impulsen von anderen Leuten, die sie ermutigt und gestärkt haben. Man kann sagen, das ist die Psychologie, das steht in der Schrift. Vorsicht, Epheserbrief, wir springen zurück, dort heißt es, Vers 22, Kapitel 4. Ablegen sollt ihr den alten Menschen eures früheren Lebens, denn er richtet sich seiner trügerischen Lüste wegen zugrunde. Erneuert euch vielmehr durch den Geist eures Denkens und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Erneuert euch in dem Geist eures Denkens. Welcher Geist bestimmt dein Denken? Da gibt es viele Themen. Bin ich bestimmt vom Geist des Geizes? Geiz ist geil. Haben wir nur alle gelernt. Ist das mein Geist? Man kann das auch kultivieren, landesweit. In Baden-Württemberg haben wir sind sparsam. Der Geist der Sparsamkeit. Dann der Geist sozusagen der Selbstanklage. Du bist schuld. Der Geist beispielsweise der Minderwertigkeit. Du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts. Welcher Geist bestimmt mich? In der Transaktionsanalyse gibt es die sogenannten 5 Antreiber. Du musst immer perfekt sein. Du musst alles richtig machen. Manchmal sind wir sogar so erzogen. Wenn du alles richtig machst, bist du ein guter Junge. Das heißt, der Selbstwert von Anerkennung für sich selber ist nur dann abrufbar, wenn ich 100% geleistet habe. Das geht gar nicht.
Wenn Gott redet in unser Herz, braucht es immer meine Mitarbeit, braucht es immer meinen Schritt dazu, und zwar meinen Schritt des Vertrauens und des Glaubens zu dem, was er sagt. Damit das, was er sagt, sich heilvoll, wirksam in meinem Leben entfalten kann. Wenn Gott in dein und mein Herz so einen Impuls, ein prophetisches Wort legt, dann möchte, dass Gott dieses Wort, das er mir gibt, darin ist Kraft, lebendige Kraft von Gott. Das ist Hebräer Kapitel 4, Vers 12 folgende. Dass Gottes Wort voller Kraft ist und Dinge unterscheiden und klar auf den Tisch bringen kann. Dann möchte, dass Gott dieses Wort, das er mir sagt, sich verbindet mit meinem Vertrauen, mit meinem Glauben, damit die Kraft Gottes wirksam wird in meinem Leben und sich entfalten kann. Philippus sitzt zu Hause, bekommt einen Impuls von Gott. Er soll auf eine Straße gehen um die Mittagszeit. Wir bleiben mal, weil diese Auslegung hat Charme. Ja, aber ich sag's mal. Dass er um die Mittagszeit in der größten Hitze auf eine menschenleere Straße soll. Das macht menschlich gesehen keinen Sinn. Jetzt springen wir mal so von der Fragestellung ganz auf die erste Seite der Bibel. Sollte Gott gesagt haben. Und Gott im Neuen Testament sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, seiner Gemeinde, prüft meine Impulse. Prüft die prophetischen Impulse, die ich euch gebe. Prüft mich. Test the best. Prüft mich, ob es sich so verhält. Schaut. Gebt mir euer Vertrauen. Philippus machte sich auf und ging hin. Er war gehorsam. Er setzte den Impuls in Aktion um. Er machte sich auf und ging auf die Straße. Er machte sich auf und ging auf die Straße. Und siehe, wunderbares Wort in der Schrift, immer dann, wenn da steht, und siehe, passiert etwas, was man so nicht vorhergesehen hat. Und siehe, Überraschung, könnte man auch sagen, ne? Überraschung. Ein Äthiopier war auf der Straße. Nun könnte man sagen, ja gut, gelegentlich kommt da schon mal einer vorbei. Aber das war ein Besonderer. Dieser Äthiopier war Eunuch, Kämmerer, Schatzmeister der Königin Kandake von Äthiopien. Ihr oberster Schatzmeister, Minister der Finanzen. Der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Es gab sicherlich bei der Kandake in Äthiopien sozusagen eine Tradition, wo man voller Bewunderung von Jerusalem wusste, weil Jerusalem damals ein wesentlicher Handelspartner war und viel Gold aus der Region gebrauchte, gerade auch zur Zeit des salomonischen Tempelbaus. Vielleicht war auf diese Weise eine Art Wirtschaftsbeziehung, eine kulturelle Schiene zwischen diesen beiden Völkern entstanden, keine Ahnung. Der Mann war jedenfalls interessiert, reiste nach Jerusalem, um dort anzubeten, um dem Gott der Israeliten sozusagen Ehre zu erweisen. Und er hat offensichtlich an dieser Stelle richtig auch gutes Kulturgut mitgenommen. Er war einkaufen gegangen. Jetzt befand er sich, nachdem er in Jerusalem war, also auf dem Heimweg Richtung Süden, saß in seinem Wagen. Also Ausdruck von seiner Stellung war, er reiste nicht zu Fuß, er ritt nicht auf einem Kamel, sondern er reiste in einem Wagen und das war schon richtig, richtig kommod. Das war auch richtig gut und las den Propheten Jesaja. Offensichtlich war Philippus in der Nähe dieses Wagens gekommen oder der Wagen war auf Philippus zugekommen. Und Philippus bekam mit, dass in dem Wagen jemand las. Warum liest man laut? Manchmal liest man laut, ist mir jedenfalls aufgefallen, wenn die Satzkonstruktion in einem Buch, das man liest, unheimlich lang und verschachtelt ist. Man liest so lange laut, bis man merkt vom Sprachrhythmus, wenn man den eigenen Klang der Stimme hört, okay, wenn ich es so betone, jetzt kriege ich den Sinn mit, das heißt, da-dam, da-dam, da-da-da-da-da-dam, dam, da-da-da-da-da, jetzt habe ich es raus, so geht's. Er las laut. Vielleicht hat er Hebräisch gelesen oder Aramäisch, keine Ahnung, oder war es Griechisch geschrieben. Er las laut. um zu verstehen, um besser zu verstehen, was er da liest. Der Geist Gottes sagte wieder zu Philippus: Geh hin und halte dich an diesen Wagen. Kein ungefährliches Unterfangen. Wenn er Minister war, mit einem Wagen reiste, hatte er in der Regel auch seine Bodyguards dabei. Die achteten darauf, dass da nicht jeder dazusprang. Das war also auch wieder so eine Situation, wo er den Eindruck hatte, soll ich wirklich? Was passiert, wenn ich zu nah an ihn rankomme? Kriege ich einen auf die Mütze? Nehmen die mich gleich gefangen? Wie gehen die mit mir um? Vielleicht machen die es ja, hätte es beinahe gesagt, amerikanisch. Erst schießen, dann fragen. Wie machen die es? Hau drauf und dann, ups, da kann ja was ganz böse werden. Geh hin und halte dich an diesen Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie er den Propheten Jesaja las. Und jetzt brauchte er keine Nachhilfe mehr. Jetzt kam Philippus selber auf die entscheidende Frage, nämlich ganz cool, ganz sachlich, lag ja nahe, da liest einer laut und irgendwie holprig vielleicht und so locker vom Hocker. Philippus nimmt allen Mut zusammen. Verstehst du auch, was du liest? Und der Äthiopier, offensichtlich genervt von dem Text, sag ich mal, antwortet: Wie sollte ich das können, wenn mich niemand anleitet? Einfach ein bisschen stinkig. Also ich lese sie gerne so ehrlich, diese Texte. Ich mache das jetzt nicht so halb. Wie sollte ich das können, wenn mich niemand anleitet? Ja, das macht das. Man muss das schon. Also wenn ich so einen Text lesen würde und ich verstehe nicht, dann würde ich auch rammelig. Es ist heiß. Der Wagen ruckelt. Es ist staubig. Und ich verstehe den Text immer noch nicht. Und der war teuer. Leute, so eine Schriftrolle, die war gigantisch teuer. Das war nicht so wie bei uns, so gigantische Bibliotheken. Es gab Familienbetriebe, die in mühseligster Kleinstarbeit mit der Hand genau, möglichst wortgetreu, sozusagen Schriftrollen des Alten Testamentes abschrieben und anfertigten. Nun wissen wir heute, dass die Variante, die er las, nicht die Premium Gold Edition war. Die war vom Text, so man weiß heute, die ist ein bisschen holprig. Das ist so Hoffnung für alle. Das ist keine richtige glaubensvolle Abschrift, Wort für Wort. Das ist irgendwie so ein bisschen geglättet. Wir wissen nicht so, aus was für einem Papyri oder von welcher Rolle das abgeschrieben ist. Aber er las halt die. Und die war schon mal teuer genug. Und wenn man so was Teures liest, hallo, dann will man auch wenigstens einen Segen davon haben. Und er war sauer. Wie sollte ich das können, wenn mich niemand anleitet? Da lud er Philippus ein, aufzusteigen und bei ihm Platz zu nehmen. Warum steht das da? Mir ist aufgefallen, dass wenn Gott seinen Geist gibt in alle Menschen und in alle Menschen verschiedene Gaben legt, er auch, und das taucht hier drin auch, einen Zusammenhang angelegt hat, dass Menschen im Wort Gottes das Wort Gottes zwar lesen können und das Wort Gottes auch haben können, aber dass sie dennoch Anleitung brauchen, um es zu verstehen. Dass das Wort Gottes in der Gemeinde und dass das Wort Gottes in der Kirche und dass das Wort Gottes in Kreisen nicht nur der persönlichen, subjektiven Interpretation freigegeben ist, das auch, dass Gott redet auch auf dieser Ebene, überhaupt keine Frage. Aber dass es doch eine Anleitung und eine Einweisung in den Text braucht und in die Hintergründe braucht, um besser und angemessen zu verstehen, was Gott da sagt. Wir denken, mal gucken, lesen wir mal, welche Stelle uns in diesem Wort gesagt wird, was gerade der Kämmerer las. Die Schriftstelle, die er gerade las, lautete: Wie ein Schaf sich zur Schlachtbank führen lässt und wie ein Lamm vor dem, der es schert, keinen Laut von sich gibt, so tut er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde das Gericht über ihn aufgehoben. Wer kann sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Der Kämmerer fragte Philippus: Ich bitte dich, von wem sagt das der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Dann würden wir sagen, es war völlig klar, das sagt er von Jesus. Ja, das wussten die damals aber so nicht. Wir sind ja schon seit Jahrhunderten mit diesem Text so eng aufgewachsen, dass uns klar ist, dieser Text gehört zu Jesus Christus. Und ist gerade in der Osterzeit ist Jesus Christus beschrieben als das Lamm Gottes. Wir wissen das heute. Aber der Mann stand davor und sagte, hey, redet der Prophet von sich? Redet er davon, wie er sozusagen getötet wird? Herr, das ist aber schwierig, wie kann er schreiben, wenn er schon tot ist? Von wem sagt das der Mann in dieser so nahen Beschreibung? Wie soll ich das verstehen? Und Philippus öffnete seinen Mund und verkündigte ihm die frohe Botschaft von Jesus Christus, wobei er von dieser Schriftstelle ausging. Zweite Beobachtung. Altes und Neues Testament laufen auf Jesus Christus zu. Das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament hat das eine Ziel, Jesus Christus als den Messias zu verkünden und uns vor Augen zu stellen. Und das macht hier Philippus mit diesem Kämmerer, mit diesem Finanzminister. Und während sie so des Weges dahin zogen, also das hat schon eine Weile gedauert, die zogen und zogen und zogen und fuhren und zogen und fuhren, kamen sie an ein Wasser. Das gab es damals und heute auch noch. Es gibt solche Wasserstellen für Kamele, Tränken. Es gibt auch so Teiche. Es gibt Wasserstellen unter der Erde. Es gibt manchmal so Wasserreservoire, sozusagen, wo aus anderen Regionen Wasser dann plötzlich unterirdisch wie so eine Quelle aufbricht und man dort einen kleinen Teich hat. Sowas Ähnliches müssen sie also getroffen haben. Jedenfalls sind sie schon richtig weit gekommen vom Alten Testament bis zur Taufe. Er hat schon ordentlich was erklärt. Und dann sagt der Eunuch, da ist ja Wasser. Was hindert, dass ich getauft werde? Also er hat verstanden, worum es geht. Er hat entdeckt, Jesus ist der Herr. Der Prophet Jesaja redet von Jesus. Jesus ist der erwartete Messias. Und er hat offensichtlich erklärt bekommen, wer zu Jesus gehören will, wer sich für Jesus Christus entscheidet, muss sich taufen lassen. Nun hätte ja Philippus sagen können, Gemach, du kommst aus Äthiopien, andere Länder, andere Sitten, keine Ahnung, macht das wie bei euch üblich, schlachtet ein Huhn oder keine Ahnung. Er hätte sagen können, du kommst von ganz weit her, komm, das ist alles nicht so wichtig. Interessant ist, dass Philippus und auch der Kämmerer weiß, das gehört dazu. Das ist wesentlich. Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann ist die Frage anders gestellt, was hindert es dich? Ich meine, der Eunuch hier, der Kämmerer hat das sich selbst gefragt. Was hindert es, dass ich getauft werde? Also Philippus braucht die Frage gar nicht stellen. Sie wurde von ihm selber angestoßen. Aber wenn ich mein Leben hier persönlich Jesus Christus anvertraut habe, stellt sich die Frage, warum lässt du dich nicht taufen? Das ist wesentlich elementar, gehört es dazu. Sie ließen nun den Wagen halten, beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser hinab und jener wurde getauft. Kaum waren sie aus dem Wasser entstiegen, da entrückte der Geist Gottes den Philippus. Mission erfüllt. Also an der Stelle kann ich es mir nicht verkneifen, Raumschiff Enterprise kupfert bloß ab, was der Herr erfunden hat. Scotty beam me up ist also nur ein Remake, ja, also nichts Neues unter der Sonne. Der Geist Gottes entrückte den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und zog voll Freude seines Weges weiter. Was ist das Besondere an dieser Geschichte? Man ist heute in der Kirchenforschung überzeugt, dass mit diesem Finanzminister, mit diesem Äthiopier, die koptische Kirche ihren Anfang nahm in Äthiopien. Von diesem Mann an hat sich eine Kirche eigenständig auf dem afrikanischen Kontinent entwickelt. Manches ist uns fremd, aber eins ist sicher, sie kannten alle Jesus Christus. Sie wussten, wer er war. Sie wussten, er ist das Lamm Gottes. Sie wussten, er ist gekreuzigt. Sie wussten, er ist gekommen, uns zu erlösen. Das hat überlebt, inmitten all dem, was schwierig vielleicht für uns manchmal nachzuvollziehen ist. Aber Jesus Christus in der Mitte des Glaubens und der Verkündigung hat überlebt. Und der Philippus war Teil dieser geschichtsträchtigen Entwicklung, als er gehorsam wurde und sein Herz glaubend, vertrauensvoll mit dem Wort Gottes verband. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder. Er zog umher und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea gelangte. Philippus war ein echter Evangelist. Er wo er hinkam, redete er von Jesus Christus, gründete Gemeinden und ließ Menschen sozusagen in die Nachfolge. Was kann uns diese kleine Geschichte heute persönlich nochmal für unseren Alltag als Ertrag mitbringen? Erstens, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn Gott durch seinen Geist in dein Herz redet, wirst du die Kraft dieses Wortes Gottes nur dadurch entfalten, dass du dich glaubensvoll einlässt auf das, was Gott dir da sagt. Nun könnte man ein Stück fortgeschritten im Text natürlich die Frage aufschreiben und etwas verändern. Wie sollte ich das lernen? Wie sollte ich das können? Wie weiß ich, was Gott sagt? Wie weiß ich, wie Gott zu mir redet? Wie weiß ich, wie das geschieht? Gut, die Antwort ist dieselbe wie in unserem Text. Es braucht einen, der uns lehrt und der uns aufschlägt und aufhilft an dieser Stelle, wie das funktioniert und wie das geht und wie das gelebt werden kann. Aber das, was wir zunächst einmal hören sollten und wollen, ist, dass Gottes Geist auch heute noch in die Herzen redet. Dass Gott auch heute noch vielleicht an Situationen wie an Menschen herangeraten, wo Gott uns einen Impuls gibt. Ich soll dem jetzt was von Jesus sagen. Warum dem? Keine Ahnung. Da sind 7 andere, die gucken alle erlöster und alle freundlicher und alle irgendwie netter und die sind alle irgendwie mir sympathischer. Warum dem? Philippus machte sich auf und ging hin und wurde Teil dieser Geschichte, die Gott im Leben dieses Kämmerers schrieb. Und an manchen Stellen werden wir erleben, wie wir auch Teil einer